sehe gut aus, so in Saal hineinzuschauen. Ich sehe hier einfach ganz viele Wunder. Jedes von euch, das Jesus kennengelernt hat und mit Jesus unterwegs ist, ist ein Wunder. Ein Wunder von Gott gewirkt. Und wenn du schon Jahrzehnte unterwegs bist mit Jesus und immer noch dabei bist, bist du noch ein grösseres Wunder. Treu zu sein, dran zu bleiben. Echt gut. Aber zugleich seid ihr für mich auch eine Herausforderung. Ja, ihr seid hier zusammengekommen, seid aufgestanden, habt euch auf den Weg gemacht und ihr habt Erwartungen. Natürlich im Zusammensein, miteinander singen, was auch immer hier geschieht. Aber ich denke auch an die Verkündigung, die eine zentrale Aufgabe hat in der Gemeinde. Und das stellt mich immer unter eine gewisse Spannung und Herausforderung. Ich habe für euch gebetet. Ich mache das täglich praktisch. Ich habe so eine Liste. Jedes bringe ich vor Jesus. Und wenn ich dann weiss, ich darf vor euch stehen, ich darf etwas weitergeben, dann kommt es mir so vor, ich habe immer so das Bild, habe ich wie einen Wasserkrug und ihr habt ja, ein Trinkgefäß und ihr wollt trinken. Das ist ein inneres Verlangen. Ich möchte etwas erleben. Ich möchte die Berührung von Jesus. Aber der Wasserkrug, der ist nicht einfach gefüllt. Der muss Jesus füllen. Und so die Herausforderung, kann ich etwas weitergeben, das wirklich gefüllt ist von Jesus, wo ihr dürft berührt werden, wo er durch seinen Geist wirkt. Und das ist einfach mein ganz grosses Anliegen. Und ich wünsche mir, es darf uns heute gelingen. Einfach, wenn wir, ich denke immer, wenn wir die Bibel aufschlagen, eigentlich, das ist nur eine gute Nachricht. Egal, wo du jetzt im Moment gerade stehst. Und wenn du zu tief in Sünde verwickelt bist, in Schuld vor Gott, weit weg von ihm, dann ist hier eine gute Nachricht für dich. Wie du kannst umkehren. Wie du wieder kannst zurechtkommen. Wenn du vielleicht im Moment gerade ganz grosse Herausforderungen hast in deinem Leben. Wegweisung brauchst. Das ist eine gute Nachricht. Und so weiter. Egal, wo du dich gerade befindest, egal, was dich gerade bewegt, das Wort enthält eine gute Nachricht. Und das wollen wir heute Morgen einmal mehr neu entdecken. Ich möchte euch zwei Texte dann vor Augen führen. Aber zuerst eine Frage. Könnt ihr euch unter einem Diadem etwas vorstellen? Klingt da irgendetwas an? Ich werde jetzt einen Text einblenden, wo unter anderem das Diadem erwähnt wird. Jetzt die Bibel gut kennen, die wissen, aha, ja, das Schmuckstück, das ist ein Schmuckstück, das wird beschrieben, der hohe Priester hat das in der Stirn gehabt, so ein Kopfschmuck, zuerst ein Turban und dann das Diadem aus Goldblech, wo drauf gestanden ist, dem Herrn geweiht. Aber der Text, den ich jetzt einblende, steht eben nicht der Begriff, der dort steht, was beschrieben ist, was wir uns darunter vorstellen können. Das ist ein Begriff, der steht nur dort, in diesem Text. Und es ist zwar immer korrekt wiedergegeben worden, aber wir wissen heute nicht mehr, was es wirklich ist. Darum, je nach Übersetzung, die ihr heute steht, Turban oder irgendetwas, ist verloren gegangen, das Wissen darüber, aber der Text, Zusammenhang macht klar, es muss ein fantastisches Schmuckstück gewesen sein. Also nicht etwas, das man irgendwo in den Hosensack steckt. Oder in der Handtasche für Frauen oder unter dem Schlüsselbund und was da noch alles drinnen klimpert. Irgendwo drunter, sondern etwas, das man mit grossem Stolz trägt. Sichtbar macht. Und jetzt der Text. Jesaja 62,3. Da sagt Jesaja am Volk Israel im Auftrag Gottes, du wirst eine prachtvolle Krone in der Hand des Herrn sein. Und eine Krone können wir uns etwas vorstellen, oder? Das ist definiert, wobei es geht jetzt nicht hier um die Schönheit von Krone, wie schwer und gross, sondern da geht es um die Stellung. Also wer eine Krone trägt, hat eine ganz rausgehobene Stellung, oder? Jetzt so recht, also ich meine jetzt nicht die Krone, die morgen in der Bäckerei verkauft werden, sondern die echte Königskrone. Und jetzt kommt eben das Diadem, oder? Ein kostbares, steht wirklich etwas Wertvolles, wird beschrieben. Und jetzt kommt eben der Begriff, wo wir nicht so recht wissen, was es ist. Kostbares Diadem in der Hand deines Gottes. Also man müsste jetzt einfach etwas Wunderschönes vorstellen. Also wenn der Juweliergeschäft vorbeilaufen, wo die Frauen einfach die Nase platt drücken, der Scheibe. Und das Anstaunen, gut, Männer sind 2 Meter nebenan, wo die Uhren ausgestellt sind. Aber einfach etwas Wunderschönes. Mit anderen Worten, Jesaja sagt hier im Auftrag Gottes, dem Volk Israel, dir seid in der Hand Gottes etwas ganz Schönes. Gott ist richtig stolz auf euch. Er trägt das sichtbar, nicht verborgen, sondern sichtbar. Und jetzt wird das mit einem Schmuckstück beschrieben, wo man nur annimmt, ein bisschen verstehen kann, was damit gemeint ist. Aber halt. Wo die Jesaja das geschrieben hat, wenn wir die Geschichte einblenden, müssen wir sagen, also zu der Zeit, wo die Jesaja das schreibt, ist das Volk Israel kein Schmuckstück gewesen. Der innere Zustand vom Volk Israel ist, gelinde gesagt, grässlich gewesen. Schlimm. Schon gespaltenes Reich, Nordteil sowieso, nur Gottlosigkeit, nur noch Götzendienst. Südreich hat einige ganz gute Könige gehabt, aber es ist auch immer mehr bergab. Es ist schlimm gewesen. Also ich kann mir vorstellen, wo der Jesaja das von Gott überkommt, die Eingebung, schreibt das. Dass der Jesaja wie die Stirn runzelt und sagt, Gott, meinst du das wirklich ernst? Was soll ich jetzt hier schreiben über das Volk, das im Moment so in einem elenden Zustand ist? Ich soll schreiben, dass sie fantastisch, wunderbar. Nun, wenn wir in die Geschichte eintauchen, ja, Gott hat das Volk Israel erwählt. Der ganz bestimmte Akt hat wirklich etwas Grosses vorgehabt mit dem Volk. Oder hat etwas Grosses vor. Wenn man so die Geschichte ist, so spannend, wie Gott mit dem Volk einen Bund eingegangen ist, wo es dann wirklich ein Volk ist, das man festgemacht hat. Ich stehe zu dem Versprechen, das ich Abraham gegeben habe. Und dann sagt Gott, weisst du, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so super gut seid. Sondern 5. Mose, Kapitel 7,7 kann man sich gut merken, oder 7,7. Ich habe euch auserwählt, weil ich euch lieb habe. Einfach aus Liebe. Und dann sagt Gott, gibt er wie noch eins drauf und sagt, ja, Nachbevölker, die werden staunen über euch. Werden sagen, was ist das für ein kluges Volk? Was habt ihr für einen Gott? Und jetzt kommt eine ganz spezielle Aussage. Ein Gott, der ihnen so nahe ist. Wenn sie ihn anrufen, ist er bei ihnen gegenwärtig. Das heisst, das spezielle Kennzeichen vom Volk Israel ist nicht, dass sie riesengroß waren, sondern ihre persönliche Nähe zu dem lebendigen Gott, den sie im Alltag erlebt haben, aussagen. Das ist das ganz Spezielle. Zur damaligen Zeit war es ja so, die anderen Völker hatten ja auch Götter, eben die ganze. Und wenn ein Volk dann irgendwo erfolgreich war und andere Völker können erobern und gross, dann haben wir gedacht, die grossen Götter, oder? Also, wie siegreicher, wie grösser ein Volk, wie grössere Götter die haben. Oder? Aber in der Geschichte war es immer so, die Völker sind wieder in sich implodiert. Und dann ist ihr Gott ist schwach geworden, oder? Jetzt ist halt ein anderer stärker, oder? Jetzt ist halt von den Babyloniern stärker. Und der Assyrer, das ist zerrunnen. Aber das hat Gott nicht nötig. Die Machtdemonstration hat Gott nicht nötig. Er ist sowieso der Schöpfer Himmels und Erde. Er ist sowieso der Allmächtige. Er hat sowieso Geschichte in der Welt. Er offenbart sich ganz anders. Nämlich in persönlicher Zuwendung zu uns Menschen. Das war das Kennzeichen vom Volk Israel. Aber das Tragische ist, Israel hat versagt. Wenn ich das lese, die Texte, wo Gott das Volk berufen hat, was dort abgegangen ist, muss ich sagen, also das ist unglaublich. Was für ein Vorrecht, was Gott ihnen alles verspricht, an Sagen. An Klingen, an Zusagen, an Sagen, also besser kann es jemandem nicht mehr gehen, als so etwas zu erleben. Nur schon die Bundesschliessung, die ja, wir kennen vielleicht am besten 10 Gebote aus 2. Mose 20, aber das sind ganz viele Kapitel. Der Mose ist x-mal auf den Berg gestiegen, auf den Berg Horeb, mit Gott geredet, mit 70 Eltern. Das ist Eine Bundesschliessung, die ganz viel beinhaltet, wo Gott wirklich mit dem Volk einen Bund eingeht und sagt, ich segne euch. Und wenn man das liest, denkt man, es ist fast nicht zum Glauben. Während der Bundesschliessung, der ganze Prozess, der ganze Vorgang, fällt es euer Götzendienst. Das goldige Kalb, der entstanden ist, das sie angebetet haben. Also es wäre ein bisschen so, wenn ein Brutpaar bei der Zeremonie von der Trauschliessung der eine schon Seitensprung macht. Also es muss für Gott muss das fast unerträglich gewesen sein. Jetzt hat er ihnen so, jetzt geht er gerade ein Bund ein, heilige Versprechen, hat zwar gesagt, ja, wir möchten das, und schon das erste Versagen. Und dann ist es eigentlich mehr oder weniger nur noch bergab gegangen. Kein Diadem, keine Krone. Aber der Jesaja darf hier in die Zukunft schauen. Zu einem Zeitpunkt, wo das Volk wirklich ganz tief war. Und sagt, Gott gibt nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich lasse euch nicht einfach in diesem Sumpf. Ich werde mit euch ein Ziel kommen. Ihr werdet das erleben, dass ihr ein Diadem seid, eine Krone, etwas Wunderbares, das ich einfach kann illustrieren, so bin ich, so ein Volk kann ich. Er darf hier zur Zukunft schauen. Und mich bewegt das, kommt etwas vom Wesen Gottes. Und jetzt so ein bisschen den Sprung mal in unsere Zeit mache, ich komme dann noch, ich werde noch einen zweiten Text einblenden, wo wir dann direkt zu uns kommen. Aber so ein bisschen das Wesen Gottes, das sich nicht verändert hat, wie barmherzig Gott ist. Wie, ich weiß nicht, den Begriff langmütig versteht man vielleicht nicht mehr so, was soll man nehmen, also wie ein Mitgefühl, das er hat. Also was da an Wesen Gottes zum Vorschein kommt, das übersteigt das, was wir selber können praktizieren. Ich weiss nicht, wie viel Geduld ihr mit jemandem habt. Aber wenn jemand euch immer verletzt und immer abmacht und seine Versprechen nicht hält und euch kritisiert und so, irgendwann ist euch die Nase voll, oder? Und sagt, muss ich nicht mehr haben. Brich ich Beziehung ab. Fertig. Gott hat 100 Gründe gehabt, einem Volk Israel zu sagen, und er war ja manchmal fast ein bisschen näher dran gewesen, oder? Also, jetzt ist Schluss. Jetzt geht es nicht mehr. Aber nein, er steht zu seinem Versprechen. Und denkt, nein, ich komme mit dem Volk zum Ziel. Und jetzt öffnet sich hier für uns wie der Heilsplan Gottes. Wie kommt denn Gott zum Ziel? Und da machen wir jetzt so wie einen Sprung auch in unsere Zeit hinein. Gott hat einen ganz konkreten Plan gehabt, wie das Volk Israel wirklich zu dem wird. Und der Plan heisst Jesus. Jetzt kommen wir ganz direkt zu Jesus. Ohne Jesus ist das hier keine Zukunft. Das wird nicht stattfinden. Das kann nur dank Jesus so werden. Und das ist immer ganz zentral, auch bei uns. Schau, im Alten Testament hat es auch viele gegeben, trotz dem Niedergang, die eine lebendige Beziehung zu dem Gott gepflegt haben, die treu waren. Aber keiner von denen war vollkommen. Der Mose war nicht vollkommen. Der David nicht. So können die Namen aufzählen, oder? So Alttestament-Glaubende. Ein Mann hasst es schon gar nicht, der sich aber am Ende von seinem Leben ganz schlimmer König, also wirklich finster. Und dann am Ende vom Leben wendet er sich dem Gott zu und tut Buss. Nicht vollkommen nichts, aber ich denke auch die glaubenden Personen, die uns in der Geburtsgeschichte von Jesus begegnen, oder? Dann merken wir, ah, das ist Altes Testament dort. Aber da ist eine Maria und eine Josef, oder? Da ist ein Zacharias und eine Elisabeth, da ist eine Hanna und eine Simeon. Also werden namentlich auf und merken, aha, da hat es eine ganze Schicht gegeben von glaubende Menschen und alle die haben damals geopfert, haben Sünde bekämpft, halt so im alttestamentlichen Sinn, wie sie Vergebung haben erlangen. Aber die Schuld ist eigentlich nur aufbewahrt gewesen, aufgeschoben. Ich sage euch jetzt etwas, oder vielleicht so, ja, gehört man nicht so oft. Der Schreiber vom Hebräerbrief zeigt ja auf, Jesus ist das ein Opfer, für unsere Sünde gestorben ist. Es ist Jesus. Und wie ist denn, ja, wie ist denn mit denen im Alten Testament, eben die Namen, die ich jetzt aufgezählt habe, wie sind die zur Vergebung gekommen? Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, denn Christus starb, um sie von der Strafe für die Sünden zu befreien, jetzt kommt's, die sie zur Zeit des ersten Bundes begangen haben. Also Altes Testament. Mit anderen Worten, wo Jesus gestorben ist, ist auch die Schuld vom ganzen Alten Testament gesühnt worden und vergeben worden. Also ist vorhanden gewesen und jetzt ist das, also ich stelle mir das so bildlich vor, wo Jesus am Kreuz stirbt, das muss bouldert haben. In der unsichtbaren Welt, wo die ganze Schuld so wie einfach zerbröselt ist, oder? Kannst du dir das vorstellen? So. Oh. Und zwar vom Adam an bis in die Zeit, in der Jesus gestorben ist. Die Schuld wäre nicht gesühnt worden, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre. Er ist das eigentliche Opfer. Und da ahnen wir ein bisschen, was für eine Verantwortung Jesus hatte. Ich sterbe jetzt nicht nur für die zukünftige Menschheit, sondern auch für die ganze Vergangene. Jesus macht das möglich. Aber Vergebung ist ja nicht einfach. Für uns ist es schon einfach, wir können Schuld bekennen. Es wird uns vergeben. Einfach ist es nicht, weil es für Jesus nicht einfach war. Wir werden sie mal ins neue Erinnerung rufen, verbrochener Leib, vergossenes Blut, der Tod. Also ist nicht, Vergebung ist nicht einfach, weil Jesus den ganz schwierigen Weg gegangen ist. Aber jetzt spannen wir den Bogen ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier und denken, ah, Gott hat einen Plan. Der Plan wird verwirklicht durch Jesus. Israel wird mal hergestellt. Sie werden mal ein Schmuckstück. Und jetzt blende ich einen zweiten Text ein. Wir bleiben bei diesen beiden Texten heute einfach ein Stück stehen und sehen, wie Gott das anfängt verwirklichen oder verwirklicht hat. Und zwar aus dem Epheserbrief schreibt der Paulus, das ist ja ganz dicht gedrängt an Wahrheiten, kann man so eigentlich gar nicht erfassen, wo er sagt, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Hier ist eigentlich das Gleiche formuliert, nur mit anderen Worten. Er sagt, Gemeinde, also das Volk Gottes, jetzt im Neuen Testament, da illustriert Gott seine Weisheit. Hier der unsichtbaren Welt gegenüber. Also auch in einem Schmuckstück. Und er sagt, schaut mal, das ist mein Schmuckstück. Das ist mein Meisterwerk. Schau jetzt an, staune ich darüber. Ja, das eine oder andere wird jetzt vielleicht schlucken und sagen, also, weiss nicht, ich verstehe, also Gemeinde ist jetzt für mich nicht so wirklich das absolute Highlight. Aber es steht hier so, schau jetzt, Gottes Plan ist einfach grösser, als damals im Alten Testament Menschen sich darunter verstanden haben. Er hat nicht nur Israel zu seinem Volk gemacht, sondern auch Menschen, die in dieser neueren Zeit im neuen Bund zum Glauben kommen. Ich habe hier im Hintergrund, ist eigentlich der Epheser-Text, den müsst ihr gar nicht lesen können. Ich möchte nur klar machen, dass dieser Text ist eingebunden in ganz viele Wahrheiten, oder? Also, was hier steht, aber ich lasse jetzt nur eins aufblenden. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem Volk vereint. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Also Gott macht jetzt ein Volk, erlöst durch Jesus, das ist seine Gemeinde. Menschen aus dem Judentum zum Glauben kommen, Menschen aus dem Heidentum zum Glauben kommen, ein Volk. Unter diesem Volk illustriert Gott seine Weisheit, seine Macht. Und wenn ich das so lese, dann muss ich sagen, was für eine Würde. So ganz persönlich. Gott schmückt sich mit seiner Gemeinde, aber die Gemeinde besteht aus Menschen. Das ist ja hier konkret eine Gemeinde gerichtet in Ephesus mit Ältesten, Diakon und so. Also das ist eine stattliche Gemeinde, Philippi und so weiter. Aber die Gemeinde besteht aus Menschen. Ich bringe es jetzt auf die Spitze und sage, Gott schmückt sich mit dir. Ganz persönlich. Du bist ein Schmuckstück Gottes, wo Gott präsentiert. Oh, ist das etwas zu viel gesagt? Ist das jetzt gerade zu steil? Ja, ich glaube nicht. Gehen wir dem noch ein bisschen verteufeln. Ich habe gedacht, vielleicht ich könnte mit euch einen Test machen. Aber ich getraue mich jetzt gleich nicht. Aber nehmen wir an, ich würde jetzt anfangen auslegen und sagen, ja, eben das, was ich jetzt gesagt habe. Und dann würde ich sagen, Gott illustriert dieser Welt gegenüber, wie schön das gemeint ist. Wir müssen die Einhaltgebiete, oder? Das steht nicht im Text. In diesem Text steht etwas anderes. Gott sagt hier nicht, illustriere durch die Gemeinde meine Weisheit und meine Schönheit, sondern er sagt der unsichtbaren Welt. Wie auch immer wir das müssen verstehen, das ist vieles nicht ganz so klar, aber merkt, es ist eine größere Dimension, es ist noch nicht die Welt, oder? Und dieser unsichtbaren Welt, die eine riesige Dimension ist, sagt Gott, schau mal, Engelwesen und was damit eingeschlossen ist, schau mal meine Gemeinde an, die Erlösten. Das ist mein Meisterstück. Und wenn du jetzt eben leer schluckst und denkst, ja, aber das ist doch fast nicht möglich, das kann doch nicht sein, dann ist es halt so, dass hier letztlich das zum Gelten kommt, wo Gott wirkt. Du bist ein Schmuckstück Gottes, weil er gewirkt hat, weil er dich durch Jesus erlöst hat. Ein neuer Mensch geformt hat aus dir. Ein Mensch, der ein ewiges Leben in sich trägt. Also letztlich kommt hier Kraft und Macht Gottes, wird hier sichtbar. Und nicht unsere Leistung. Also wenn hier würde stehen, Gott macht seine Weisheit sichtbar durch eine vollkommene Gemeinde und weil die Gemeinde sich so anstrengt und so viel tut und voll Einsatz leistet und so, dann würden wir im Mittelpunkt stehen, oder? Und sagen, ah ja, okay, wir sind es, oder? Aber das ist hier nicht gemeint. Gemeint ist deshalb so schön, weil Gott das schön macht. Es ist sein Werk, es ist Jesus. Jesus, der das wirkt, da leuchtet einfach er auf in der ganzen Größe. Schuld vom ganzen Alten Testament, das ganze Versagen vom Volk Israel. Sie werden wieder ein Schmuckstück in Zukunft, der ganze Heilsplan Gottes, der sich wird vollenden durch Jesus. Durch seine Kraft. Die Gemeinde wird durch Jesus gegründet worden, steht auf dem Fundament von Jesus. Unser Heil steht nicht auf dem Fundament von dem, was wir tun, sondern auf dem Fundament von dem, was Jesus da hat. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ist das Entscheidende. Und ich möchte noch einmal zurückkommen zu diesem Gedanken und den noch einmal wirklich aufleuchten. Warum, dass Gott seine Weisheit nicht durch seine Gemeinde der Welt illustriert? Oder so ein bisschen, wisst ihr, dass die Welt und sagt, boah, Gemeinde. So, ja, wunderschön und so. Aber das ist nicht so. Schaut, wo Jesus in die Welt gekommen ist, als Schöpfer Himmels und Erde, das, was wir jetzt gefeiert haben, die Menschwerdung von Jesus. Jesus kommt in die Welt, und Johannes beschreibt es so und sagt, und die Welt hat ihn nicht erkannt und nicht angenommen. Mit anderen Worten, sie hat gesagt, wir brauchen dich nicht. Und ich drücke es jetzt noch ein bisschen krasser aus. Jesus wird ja mit einem Eckstein verglichen. Also wir müssen jetzt auf einem Bauplatz, oder? Und da steht ein ganz entscheidender Bauteil. Und wo eigentlich wichtig wäre, um Bauleute zu sagen, in die Mülltonne, oder? Brauchen wir nicht. Und genau das ist Jesus geschehen. Sie haben nicht gerufen in die Mülltonne, sondern sie haben gerufen, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Der Ruf ist ergangen nicht mit dem Wunsch, dass wir den Vergebung bekommen, sondern wir brauchen Jesus nicht. der soll verschwinden. Der ist unnötig. Sie haben Jesus nicht erkannt. Bis heute. Grosser Modus. Und deshalb erkennt die Welt auch seine Gemeinde nicht. Das gehört zusammen. Wir gehören Jesus. Aber die Welt erkennt nicht den Wert, die Schönheit der Gemeinde. Und bringt das zum Ausdruck. Also, wir sind eher nicht so Schmuckstück für die Welt, sondern Stachel. Also das, wenn man die ganze Geschichte anschaut, ist es immer wieder, oder? Die Gemeinde war wie ein Stachel in der Gesellschaft. Und es ist so. Die Gemeinde Jesu, und es gibt Gläubige, es gibt Gemeinden in islamischen Ländern, aber sie sind in den Ländern ein Stachel. Die stören, die sollte man eigentlich eliminieren. Die Gemeinde Jesu ist ein atheistischer, autoritärer Staat, ein Stachel. Nordkorea, China, Vergangenheit, Sowjetreich, ist ein Stachel. Die Gemeinde Jesu ist in unserer säkularisierten, pluralistischen Gesellschaft hier im Westen ein Stachel. Mit unserer Überzeugung, es gibt eine absolute Wahrheit. Boah, das explodiert schon, oder? Wenn wir dann noch mit der biblischen Ethik kommen. Und so weiter, mit dass Gott die Welt geschaffen hat, sie nicht einfach entstanden ist und so weiter. Merkt ihr es, oder? Das ist ein Stachel. Und da gibt uns die Bibel recht. Aber, das ist das Schöne, wir dürfen nicht bei dem bleiben stehen. Wie der Petrus sagt, gut seid ihr daran, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Er sagt, okay, das ist es. Das ist so, ihr werdet beschimpft als Christen. Daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Nicht durch die Anerkennung, sondern durch das, dass wir ein Licht sind und Sachen aufdecken, eben der Stachel sind. Und dann ist halt schon so, Jesus braucht uns in dieser Welt, dass Menschen zum Glauben hinkommen. Ich habe den Text aus dem Johannes zitiert, wo Jesus in die Welt gekommen ist. Die Geburtsgeschichte von Johannes ist ja sehr speziell und dann eben, es heisst ja, nicht erkannt, nicht angenommen. Und dann steht aber in diesem Text, ich habe den nicht fertig zitiert, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das zieht sich jetzt durch die ganze Geschichte durch wie eine rote Linie. Die Gemeinde Jesu kann man nicht mehr ausreißen, auch wenn sie ein Stachel ist. Sie lebt hoch und tief, ganz verschieden und so, aber Jesus braucht seine Gemeinde und es gibt immer wieder Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus, die einfach von ihm vorbereitet sind, die geöffnet werden. Das ist die andere Seite. Und wenn ich das so mir einfach noch einmal vor Augen führe, muss ich sagen, die Texte, die haben in den letzten Wochen mich so bewegt. Aber der Gedanke, dass ich in der Hand Gottes ein Schmuckstück darf sein. Dass Gott zu seiner Gemeinde sagt, schau, das ist mein Meisterstück. Der unsichtbare Welt sagt, schau, ihr habt wahrscheinlich gemeint, die verlorene Menschheit ist verloren. Da gibt es keinen Ausweg mehr. Wenn du gerecht bleibst, dann gibt es nur noch Strafe. So ein bisschen die Vorstellung wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wie die Engel gedacht haben. Aber so, und dann sagt Gott, aber schau mal, ich habe einen Ausweg. Jetzt staune ich mal darüber, wie der Ausweg aussieht. Ich habe mich selber für die Menschheit am Kreuz geopfert. Oh, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Was für eine Weisheit. Was für eine Liebe. Was für eine Zuwendung Gott sich uns hier gegenüber erweist. Also, ich habe nur staunen darüber. Und wenn ich das so ein paar Schlusssätze noch, ich das so innerlich erfassen, muss ich sagen, ja, ich möchte mich mit der Gemeinde, auch wenn sie unvollkommen ist, wirklich verbinden. Ich möchte die Gemeinde lieb haben. Und ich möchte auch, soweit das möglich ist, zur Schönheit der Gemeinde beitragen. Dass die Gemeinde, ja, Auftrag erfüllt, Leuchtkraft darf haben. Und ich freue mich einfach. Wir merken, wenn wir jetzt so in das neue Jahr starten, oder? Keine Ahnung, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Auch gemeindelebenmässig wissen wir es nicht, aber das ist eine riesige Ermutigung, finde ich. Die sind für mich so wertvoll, sagt Gott uns gegenüber. Nehmen wir das doch mit in das neue Jahr. Amen.